Danke, Jesus. Danke für deine Gegenwart. Danke, Herr, dass du das Licht in der Finsternis bist. Danke, dass du uns erleuchtet hast. Danke, dass wir hier zusammenkommen dürfen und ja, Zeit mit dem Bräutigam zu verbringen. Zeit einfach mit unserem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Wir als Familie wieder Zeit miteinander verbringen können. Untereinander, in deinem Wort, in deinem Geist. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass wir ein Teil deines Leibes sind. Danke, dass du der Grund bist, warum wir hier sind. Danke, dass du der Grund bist. Herr, dass wir eine Perspektive haben, eine Zukunft. Danke, Jesus, dass du der Herr unseres Lebens bist. Nicht unsere Umstände, nicht die Dinge, die uns fürchtend machen oder die uns verunsichern, sondern du bist die Quelle des Lebens. Und davon möchtest du uns reichlich geben. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ja, guten Morgen, liebe Agape Family. Ich wünsche euch wirklich einen richtig guten Gottesdienst heute Morgen. Ihr seid ja schon mittendrin. Und ich bewege mich heute etwas schneller, nicht so südländisch wie sonst. Ich habe so einen Hexenschuss. Darf man das sagen? Hexenschuss? Oder gibt es ein anderes Wort dafür? Ich finde, so als Pastor sollte man sowas nicht in den Mund nehmen. Ne? Also irgendwann habe ich es im Rücken. Ich habe gestern schon gesagt, ich habe noch nie sowas gehabt. Aber in den letzten 2 Wochen kriege ich all solche Sachen, was normalerweise meine Frau früher immer gekriegt hat. Sie kriegt das auch nicht mehr, aber sie hat das immer gekriegt. Irgendwas mit der Schulter war dann ist sie jetzt mit dem Rücken. Dann irgendwie, keine Ahnung, die ganzen 2 Wochen übernehme ich sozusagen alles das, nehme ich auf meine Schulter. Aber nein, das ist jetzt erstmal nur so mein langsames Tempo, das ich darstellen möchte. Ich muss irgendwie komischerweise mich ganz vorsichtig bewegen. Ja, aber darum sind wir ja nicht hier, ne? Sondern wir wollen das Wort Gottes hören und wir haben heute das Abendmahl und ich möchte mit euch dieses Abendmahl feiern als etwas, was wir wieder uns in Erinnerung rufen sollen, was wir uns wieder bewusst machen sollen. Warum machen wir das? Es ist so zum Ritual geworden in den Kirchen, Eucharistie und so diese ganze Gedanken, die damit zusammenhängen, sind zu einem Ritual geworden, so zu einem ja kulturellen Gut. Und ich glaube, dass es mehr ist und ich glaube, dass es wichtig ist, immer wieder auch darauf aufmerksam zu machen, warum feiern wir das Mahl des Herrn oder das Abendmahl? Warum machen wir das? Ist ja kein Abend, ne? Ist ja noch Vormittag. Aber wir wollen das einfach gemeinsam uns Erinnerung rufen, was das eigentlich bedeutet, was eigentlich an Gnade Gott gegeben hat und es bildlich dargestellt hat und in der Bibel festgelegt hat, was dieses Abendmahl darstellt. Und das ist mir so wertvoll gewesen, dass ich es für wichtig hielt, heute darüber zu predigen. Oder kurz, ich werde nicht lange predigen, sondern ich werde euch auch dann nachher mit reinnehmen, damit hier nicht zu viel so eine lange Schlange ist, werden wir das nämlich so machen, damit informiere ich euch gleich, wie das gleich ablaufen wird. Wir werden den Tisch hier in der Mitte stellen und dann kommt hier so von links, so von links nach rechts, von mir aus gesehen, ne? Zum Tisch. Und wenn ihr dann fertig seid, alles genommen habt, oder ihr könnt das auch an eurem Platz mitnehmen, nachher könnt ihr den Becher da in das Gefäß da reinschmeißen, das Becherchen. Ihr kommt einfach und nicht hier in der Schlange stehen, sondern einer nach dem anderen, immer dann geht das halt so. Und dann ist das durch. So viel Zeit werden wir uns nehmen, maximal 20 Minuten. Okay, gut. Also nur als Vorinformation. Ich lese uns einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium und 22, 19 bis 20. Und da steht geschrieben, und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wird, weil es noch nicht war, aber im 1. Korinther 11 war das dann schon. Dann hat sich Paulus darauf wieder zurückberufen und hat ihnen darauf das vermittelt. So, worum geht es hier? Und ich möchte euch einfach so 5 Punkte aufstellen. Ich habe jetzt diese 5 Punkte hier nicht drauf auf der Folie, aber ich möchte, das ist ja auch ganz einfach, das kann sich jeder merken. Das Erste, was hier in diesen Versen steht, und er nahm das Brot. Das Brot definiert seine Kirche, sein Leib, sein Besitz, sein Volk. Es definiert sozusagen dich. Du bist ein Teil seines Leibes. Wir sind der Leib Jesu und er ist das Haupt und wir sind die Glieder, sagt der Korintherbrief. Und hier sind wir ganz herausgerufen. Hier sagt Jesus, er nahm. Es gibt ja, im Griechischen heißt es Labon oder Labon, ich weiß nicht, wie man das genau aussprechen würde, aber es heißt auch nehmen, aufnehmen, empfangen. Er empfing dich, er hat dich wie eine Frau, ein Kind empfangen sozusagen. Er nahm dich und bist du ergriffen worden oder ergriff sogar, das ist sogar im Griechischen ein bisschen extremer, er griff nach dir, er zog dich zu sich. Und hier ist die Frage an erster Stelle, dieses erste Wort, er nahm das Brot, er nahm dich. Hat er dich genommen? Hat er dich wirklich an sich genommen? Hast du das erlebt? Hast du diesen Moment erlebt, wo Jesus Christus dein Leben angenommen, wo er dich in sich aufgenommen hat, wo er gesagt hat, du bist mein geliebtes Kind? Wir lesen das ja immer von Jesus, als er getauft worden ist und dann sprach Gott oder durch diese Taube oder durch diese Erscheinung, was auch immer, oder durch eine Stimme, da sprach, das ist mein geliebter Sohn, an den habe ich wohlgefallen. Ist das nicht genial? So hat Jesus in diesem Zusammenhang, er nahm das Brot und er sagt, du bist mein geliebtes Kind, ich nehme dich auf, ich nehme dich in mein Leben mit auf. Er hat es nicht nötig gehabt, das zu tun. Aber das war sein Wunsch, sein Wille. Er wollte nicht, dass die Schöpfung Gottes zerstört wird und dass das von der Geschichte weggewischt wird, aus der Geschichte weggewischt wird, sondern er wollte, dass du lebst. Und hier ist wirklich für mich so diese Frage, hast du das erlebt? Hast du die Liebe Gottes so erlebt? Warst du schon mal ergriffen von Jesus? Kannst du dich noch daran erinnern, wenn wir heute das Abendmahl miteinander feiern und du dieses Brot nimmst, dann denke daran, du bist gewollt, ergriffen worden, wirklich gegriffen worden von Jesus. Du bist genommen. Und was geht das nächste Wort, was hier sehr wichtig ist, er nahm das Brot, er dankte, er nahm dich, in sich auf, er nahm dich in seine Welt, in sein Leben, in seine Göttlichkeit mit auf. Und das ist eine der Sachen, die ich glaube, das ist eines der wichtigen Dinge, das ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt dieses Abendmahl miteinander feiern dürfen. Wenn du von Gott, von Jesus, vom Heiligen Geist ergriffen bist. Er hat dich genommen, er hat dich ergriffen und dann nahm er dich. Und dann sagte er, Gott, ich danke dir. Ich danke dir für dieses Brot. Ich danke dir für diesen Leib. Und er dankte nicht für sein Leib, sondern er dankte für unseren Leib, ihn und uns, vor Gott. Er nahm dich zu sich und sagte, Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dieses Geschenk, für diese Gnade, für diese Möglichkeit. Du bist begnadigt worden durch dieses Abendmahl, durch diese Entscheidung, von Jesus Christus ergriffen worden zu sein. Ein Erlebnis mit Jesus gehabt zu haben. Ich wünsche jeden von euch, dass ihr sagen könnt, ich hatte ein Erlebnis mit Jesus Christus. Ich habe eine klare Entscheidung für Jesus Christus genommen. Ich habe mich entschieden, weil ich ergriffen worden bin von Jesus. Und Jesus dankte für dich und sagt, hey, Vater, ich danke dir, dass du sie begnadigt hast. Ich danke dir für diese Gnade, dass sie nicht die Konsequenzen tragen müssen für das, was durch die Sünde in diese Welt gekommen ist. Das nächste Wort ist, und er brach's. Nun hast du vielleicht den Gedanken, ja, so zerbrochen. Nein, es ist nicht zerbrochen, sondern er brach es und gab es den anderen. Das heißt, was bedeutet das? Wie viele Bruchstücke sind wir heute Morgen hier? Es ist ein Leib. Aber damit alle satt werden, damit alle das Erlebnis Jesu haben, damit alle erfüllt werden von der Liebe Gottes, damit du es schmecken kannst, brichst du es und teilst es. Solange du das Brot nicht gebrochen hast, wärst du nicht satt. Solange du nicht Scheibchen geschnitten hast, wärst du nicht satt. Man isst das Brot nicht so. So, das ist ein Stückchenweise. Ja gut, es gibt vielleicht so ein Baguette oder so, keine Ahnung, Brötchen. Aber es ist ja kein Brot, ne? Das ist ja ein bisschen hier eine Mini-Variante. Aber Gott möchte, dass du eins weißt durch dieses Brechen. Jesus möchte, dass du eins weißt. Du bist auch die Speise für deine Nächsten. Du bist sein Leib. Du bist sein Leib. Das muss man sich verinnerlichen. Du bist sein Leib und du bist sozusagen nicht nur ein Teilchen seines Leibes, sondern du bist sein Leib. Und du wirst geteilt mit anderen, damit sie den Segen miterleben, dass sie gesegneter sind. Das Geben ist der Segen. Dass du an seinem Leib bist, ist dein Segen. Ist für dich die Quelle des Segens. Aber der Segen, der aus dir fließt zu den anderen und den Segen der anderen zum Segen wird, wird auch auf dich wieder zurückkommen. Das heißt, desto mehr du Menschen von Jesus erzählst und sie ergriffen werden von Jesus und wirklich in das Himmelreich mit hineingenommen werden, ist es dein Segen, ist es deine Fülle, ist es dein Sieg, ist es das, was worüber Gott wirklich jubelt. Er brach's. Und es ist nicht, das ist genauso, wenn man sagt, okay, zwei Menschen werden eins. Sie werden 100% oder wie? Aber wenn sie dann geteilt sind, sind sie nicht 2 mal 50. Sind sie auch 100%. Aber worum es tatsächlich geht, weil es ja keine mathematische Formel in diesem Zusammenhang ist, sondern es geht um die Einheit, um die Stärke, um die Qualität der Einheit. Das heißt, wenn du beispielsweise in der Ehe, Mann und Frau werden eins und sie bringen beides zusammen und sie werden eine Einheit. Diese Einheit ist eine heilige Einheit, ist eine mächtige Einheit. Sie ist viel stärker, als wenn du alleine bist. Als wie? Als ob. In Deutsch hängt wieder so ein bisschen. Ich möchte euch einfach nur deutlich machen, wie wertvoll es ist, ein Teil zu sein am Leib Jesu. Welche Bedeutung das hat. Du bist begnadigt worden und du bist ein Teil der Familie Gottes. Du bist nicht ein Engel. Du hast nicht eine Ausrüstung gekriegt mit Flügeln und drüber schweben und überall zu sein. Das ist ein Dienst. Du bist mehr. Du bist Gottes Kind. Wenn wir uns das bewusst machen, wenn wir dieses Selbstbewusstsein hätten, dann würde der Feind kein Anrecht an uns haben. Wenn ihr dieses Wort versteht, hättet ihr nur Glauben wie ein Senfkorn, dann hat das etwas damit zu tun, dass wir es nicht verstehen, dass wir Miterben Gottes sind, dass wir in der Autorität Gottes auftreten. Dann bedeutet das, dass der Teufel eigentlich überhaupt gar keine Rechte hat an unserem Leben, nicht ein bisschen. Unsere Umstände sprechen nicht dafür, dass irgendwo der Teufel Recht an unserem Leben hat. Nein, sondern wir stehen über diesen Dingen. Er ist sozusagen, wir sind vertreten sozusagen Jesus, Gott, den Heiligen Geist, alles in Summe. Das bedeutet Leib. Man kann nicht bisschen Leib sein. Ich bin ja nicht eine Amputation und was weiß ich denn, oder eine Prothese Gottes, sondern ich bin der Leib Gottes. Ich bin der Leib Jesu. Versteht ihr, was ich meine? Wenn das so ist, dann habe ich doch auch alles, was Gottes ist, ist auch meins. Der letzte Punkt, der hier, vierte Punkt ist, und er gab's, das Geben ist das Entscheidende. Wir geben Gottes Gnade, wir geben Gottes Liebe, wir geben Gottes Herrlichkeit, wir geben das an den Nächsten weiter. Das heißt, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, wir nehmen es, wir danken Gott, wir brechen dieses Brot und sagen, hey, es ist nicht für mich alleine, sondern für meinen Nächsten. Er soll darin geliebt und gelebt werden, er soll erleben, wie Gottes Liebe ist. Er soll spüren, dass er von ganzem Herzen zu Gott gehört und seinem Leib angehört. Und dann sagte Jesus etwas, was ich so gigantisch finde, dass er nahm dieses Brot, wie gesagt, er dankte, brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, ihr seid mein Leib, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch. Und jetzt kommt dieser Kelch. Und was bedeutet dieser Kelch? Nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ein Blutsbündnis. Gibt es ein höheres Bündnis als ein Blutsbündnis? Es ist etwas, was man, früher hat man ja haben wir als Kinder so Blutsbruderschaft oder so Indianerfilme und so, ne? So Winnetou und Old Shatterhand, Blutsbrüder. Wisst ihr aber das hier? Diese Blutsverbindung ist ein Zeichen dafür, dass das Blut, was vom Kreuz lief, was vergossen worden ist am Kreuz, auch durch die Peitschenhiebe und alles das, wo er geblutet hat, auch im Garten Gethsemane, wo er in Angst gewesen ist und Schweiß und Blut kam. All diese Dinge, all dieses Blut, was da ist, zeigt, dass wir in einem neuen Bund sind, in einem Bündnis mit Jesus, so eng verbunden, so nah an Jesus, dass es näher nicht geht. Das sagt ja Johannes 3, da sagt Jesus zu Nikodemus, du musst vom Neuen geboren werden. Du musst durch das Blut Jesu geboren werden. Wenn wir das, den Kelch zu uns nehmen, dann ist es eine Verbindung, die wir uns immer wieder bewusst machen. Eine Verbindung, eine Blutsverbindung. Nun, wie viel hast du dafür geblutet? Gar nicht, ne? Ich habe nicht geblutet. Aber Jesus hat geblutet. Das heißt, damit er, und das ist Liebe, das ist die Gnade, die ich euch vermitteln möchte. Diese Gnade ist so groß, dass er gesagt hat, ihr müsst nicht leiden. Ihr müsst nicht ans Kreuz. Ihr müsst nicht ausgepeitscht werden. Ihr sollt Leben haben, Leben in Überfluss. Ich werde das auf mich nehmen, weil ihr es nicht könnt. Ihr werdet es nicht durchhalten. Aber ich werde es tun. Und hier sagt er, Jesaja sagt ja, er ist ja gegangen wie ein Lamm zur Schlachtbank und hat sich nicht gewehrt. Er ist derjenige, der alles für uns getan hat. Jesus hat mit uns ein Blutsbündnis geschlossen. Und dieser Kelch ist der neue Bund. Es ist einfach genial, wenn ich mir das vorstelle, und damit möchte ich euch auch wirklich einladen, jetzt zum Tisch des Herrn, sich bewusst zu machen, dass wir sein Leib sind. Ich erwähne diese Geschichte immer wieder auch im Gebet. Ihr kennt ja die Geschichte aus der Apostelgeschichte 9, da steht im Vers 4, dass Saulus, der später Paulus hieß, von Jesus so benannt worden ist. Er ist voller Groll vorher, voller Groll und Mordlust hinter den Christen hergeritten, gelaufen, was weiß ich, wie auch immer. Und er ist sogar zu den Priestern hingegangen und sagt, gib mir einen Brief, dass ich nach Damaskus gehen kann und sie verfolgen kann, die Frauen, die Kinder, die Männer, alle, die sie da sind. Ich möchte, dass sie verfolgt werden, dass ich sie hierher hinschleppe, dass sie gesteinigt werden oder dass sie vor diesen Hohen Rat kommen, dass sie als ein Abschaum dargestellt werden, was sie da tun. Das war Paulus, der zu diesem Zeitpunkt noch Saulus war. Und er ging nach Damaskus, der hat diesen Brief gekriegt, brutalen Brief, diese ganzen Menschen irgendwo zu verfolgen und sie zu jagen. Christen, die gerade irgendwo, Jesus war weg, die Apostel waren da, haben gepredigt und jetzt ist noch, dazu kam noch, dass der Stephanus gesteinigt worden ist und sie verstreut waren und alle gingen weg und sie hatten die Priester jetzt, die alttestamentlichen, Altbündnispriester, die hatten jetzt gedacht, jetzt haben wir sie, jetzt kriegen wir sie. Und auf diesem Weg nach Damaskus erschien Jesus ihn als Lichtgestalt oder als ein Licht, den Saulus oder Saul. Und Jesus sagte etwas, was ich so genial finde. Ihr könnt das lesen in der Apostelgeschichte 9, Vers 4. Da steht, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Was will ich damit sagen? Warum hat Jesus nicht gesagt, Saul, Saul, warum verfolgst du meine Kirche? Saul, Saul, warum verfolgst du Reinhard? Oder warum verfolgst du Anna oder Andreas? Warum verfolgst du sie? Nein, Jesus hat gesagt, warum verfolgst du mich? Was heißt das für uns? Das ist der neue Bund. Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Du, jeder von euch, der Jesus Christus in seinem Leben hat, ist Christus in diesem Zusammenhang, in dieser Einheit. Bist du es? Hast du dich entschieden, voll und ganz das zu sein? Bist du es? Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du meine Kirche, meine Gemeinde, meine was weiß ich was, sondern warum verfolgst du mich? Das ist Einheit des Leibes. Jesus spricht, das ist meine Kirche. Aber er sagt nicht, warum verfolgst du meine Kirche, sondern Jesus sagt, das bin ich. Ich bin die Kirche, ich bin derjenige, der Einzelne und die Gemeinschaft, das bin ich. Und du verfolgst mich. Warum verfolgst du mich? Und hier passierte etwas, eine Veränderung für Paulus. Und er musste frei werden von diesen Gedanken. Er verfolgt nicht einzelne Menschen. Und der Teufel greift nicht dich an, sondern er greift uns an. Und das muss uns bewusst werden, das ist mehr als ein Senfkorn-Glaube, wenn wir das verinnerlichen. Wir haben jetzt, wer mitgemacht hat, diese Woche gefastet und wir wollen das auch durch das Abendmahl brechen, aber wir haben nicht gefastet deswegen, weil wir noch mehr von Gott erwarten. Ich brauche nicht von Gott etwas zu erwarten, weil ich hab's ja schon. Wenn ich zu ihm gehöre und er zu mir gehört, wenn ich sein Leib bin, was fehlt mir dann? Das wäre so, als wenn Gott sagt, ich bin noch nicht vollkommen, ich bräuchte noch ein bisschen was. Ich bräuchte noch ein paar Engel und ich bräuchte noch eine Armee und ich bräuchte dies und jenes. Nein, du hast alles. Aber warum du das Gefühl nicht hast, dass du es hast, ist, weil du es nicht teilst. Und du erwartest für dich mehr als für den anderen. Du erwartest, du glaubst, dass die Gemeinschaft so eine Vorstellung ist von Gruppendynamik. Ist es aber nicht. Sondern es ist etwas, was den Leib Jesu darstellt. Lass uns aufstehen. Wir sprechen nicht von Gütertrennung. Wir sind eins. Was Jesus gehört, gehört auch uns. Aber umgekehrt auch. Wir sprechen nicht, also ich bin zumindest kein Prediger von Zehnten und solche Sachen. Ich bemerke das gar nicht, weil ich so erzogen bin, dass ich gar nichts habe. Dass alles, was ich bin und was ich habe, meinem Gott gehört. Und deswegen das, was ich gebe, gebe ich nicht, weil ich es muss oder weil ich jemand mehr erfreuen kann, weil ich jemand, was weiß ich, dann ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Nein, deswegen tue ich es nicht. Sondern weil ich meinen Gott liebe, deswegen gebe ich. In der Bibel steht, nun lebe nun nicht ich, sondern du lebst in mir. Vor über 30, fast 40 Jahren habe ich diese Entscheidung für Jesus getroffen. Gesagt, ich lebe nicht mehr, sondern du lebst in mir. Danke, Jesus. Ihr merkt der Rücken, ne? Okay. Ja, ich lade euch einfach ein, Vater im Himmel. Ich bete einfach, dass dieses Verständnis jetzt zu uns kommt. Herr, wir sind von dir genommen. Du hast für uns alles hingegeben. Du hast für uns gedankt. Du hast, Herr, uns geteilt untereinander. Herr, du hast uns, Herr, Teilhaber werden lassen an deinem Reich. Du hast dich selbst geteilt für uns, damit wir eins werden mit dir, Herr. Und du hast mit uns ein Blutsbündnis geschlossen, Herr. Danke, Jesus, dass wir das leben dürfen heute Morgen. So bitte ich euch, kommt einfach und so einer nach dem anderen, ihr als Familie könnt immer zusammen, das ist immer natürlich klar, ne? So, und dann nehmt ihr das oder nehmt dann euren Platz oder nehmt das hier, wie ihr wollt. Vater im Himmel, komm. Und die anderen, wir erheben einfach den Namen Jesu. Wir erheben dich, Jesus. Danke, Jesus. Durch dieses Abendmahl das Anrecht, dein Gottes Hab und Gut. Wir haben durch dieses Blut, was vergossen worden ist, für uns das Anrecht an Heilung, an Wiederherstellung. Wir werden gereinigt und geheiligt und geheilt durch das Blut Jesu. Es steht alles uns zur Verfügung. Lass es nicht zu, dass es der Teufel dir raubt. Lass es nicht zu, dass Umstände größer werden als das Bündnis mit dem ewigen Gott. Vielleicht bist du heute Morgen hier und dir geht's nicht gut. Dein Leib ist angefochten. So wisse eins, das Blut Jesu reinigt dich. Halte fest. Es reicht schon der Senfkornglaube. Und du wirst geheilt werden. Gerade jetzt. Du hast vielleicht wirtschaftlich irgendwo einen Mangel. Und Gott sagt dir heute Morgen, hey, du bist mein Leib. Mein Leib hat keinen Mangel. Mein Leib soll Fülle haben. Mein Leib soll Leben haben. Gib mir deine Sorgen. Gib sie ab. Ich will dich versorgen, ich will dir Gutes tun. Vertraue Gott. Jesus. Wisst ihr, manchmal ist der Teufel ganz klug. Und er greift die Dinge an. Er legt seine Hand an Dinge, die ihm nicht gehören. Und da ist er ein gieriges Tier. Er kann selber für sich nicht sorgen. Er kann nicht aus dem leben, was er schafft, weil er nichts schaffen kann. So versorgt er sich aus dem, was Gott seinen Kindern gegeben hat. Wisst ihr, wenn er selber was machen könnte, bräuchte er nicht die Christen verfolgen. Er bräuchte nicht die Christen in Situationen führen, wo sie geängstigt werden, wo sie Angst haben. Das bräuchte er, aber er kann es nicht. Also versucht er, das zu rauben, was du hast. Und wie ich schon gesagt habe, du hast alles, was du brauchst. Aber lass es nicht zu, dass der Teufel es dir raubt. Wenn du Mangel an Versorgung hast, dann sagst du im Namen Jesu, Teufel, weiche aus meinem Haus, aus meinen Finanzen, aus meinen Bereichen, in denen ich von Gott gesetzt bin, Versorgung zu empfangen. Weiche aus diesem Bereich. Denn das ist der Segen Gottes, der mir zusteht und nicht dir. Bete dieses Gebet und dein Glaube wird wachsen und deine Versorgung wird wieder zurückkehren, weil der Teufel loslassen muss. Jesus wurde versucht in der Wüste. Und der Unterschied zwischen Jesus und uns ist der: Jesus wurde mit dem Wort Gottes versucht. Aber Jesus hatte mit dem Wort Gottes geantwortet und das Wort Gottes, was er geantwortet hat, wurde zu Tat, zum Leben erweckt. Von Logos zum Rema. Wenn du nur mit Logos zu tun hast, wenn du nur die Worte liest, aber sie nicht anwendest, werden sie nicht erfüllt. Wenn du aber das Wort annimmst, das liest und sagst, ich soll Leben haben in Überfluss. Und dann sagst du den Teufel, Teufel, weiche von mir, weil ich werde Leben haben in Überfluss und ich habe Leben in Überfluss. Und das ist mein Leben, das ist meine Versorgung, das ist meine Heilung, das ist meine Gesundheit. Das ist das, was ich von Gott empfangen habe. Weiche aus meinem Leben. So wird er gehen, aber glaube das. Solange du das Wort Gottes nicht glaubst, solange du das nur gelesen hast und die Geschichten kennst, wird es noch nicht lebendig. Lebendig wird es erst dann, wenn du es dem Feind um die Ohren haust, wenn du es lebst oder den Menschen als Liebesbotschaft sie einlädst, in die Gemeinschaft mit ihm zusammenzukommen. Lass es von dem Wort Logos, das ist das griechische Wort, Gedanke, das Wort, aber Rhema ist das gelebte Wort, das tätige Wort, das, was du tust. Und wenn du das Wort Gottes lebst, dann wird es ein Glaubenswerk werden. Und dann wird der Teufel, genauso wie bei Jesus, nach den 40 Tagen, als er ihn versucht hat, dann wird er weichen, weil du die Kraft des Heiligen Geistes, weil du in der Kraft des Heiligen Geistes sein wirst. Und du wirst diese Kraft erleben. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja, Jesus. Und wenn du wirklich jetzt auch weißt, hey, ich möchte glauben, ich möchte Teil dieses Leibes sein, ich möchte der Leib Jesu sein, ich möchte dabei sein, ich möchte zu ihm gehören, ich möchte ihm gehören. Ich lade dich ein, nächsten Sonntag haben wir Taufe. Hey, mach das nicht, zieh das nicht in die Länge. Erfülle dieses Bündnis. Sag Jesus, hey, du hast geblutet für mich, ich brauche nur ins Wasser gehen. Wie cool ist das denn? Aber damit drückst du aus, hey, dass du mich genommen hast, dass du mich ergriffen hast. Ist so gnadenvoll und so schön. Danke, Jesus.